Ja, danke schön, lieber Patrick. Jesus hat gesagt, dass wir unseren Blick erheben sollen und schauen sollen, die Ernte ist reif. Er spricht nicht von der Ernte von Weizen und Äpfeln und ich weiß nicht was alles, er spricht von Menschen. Dass sie geerntet werden sollen, dass sie eingebracht werden sollen für das Reich Gottes. Und wir leben in einer Zeit, wo man sagen kann, gefühlt chaotischer geht es ja schon fast nicht mehr. Überall Kriege, Gewalt, Hass, Mord und Totschlag. Da gibt es Leute, die nichts anderes zu tun haben, als irgendwelche Pipelines unter dem Meer in die Luft zu sprengen und unsägliche Umweltschäden anzurichten. Und ich weiß nicht, was alles auf dieser Welt passiert, das Menschen in Angst und Panik versetzt und sie nicht mehr wissen, wie ihr Leben morgen aussehen wird. Und es gibt auf diese Not nur eine Antwort. Und diese Antwort ist Jesus Christus. Diese Antwort ist das Evangelium, die gute Botschaft, dass da ein Retter gekommen ist, um die Menschen von all dem Bösen, das sie tun, von all den Sünden, die sie tun, zu erlösen. Das ist die einzige Antwort für die Menschen. Und wir haben sie und wir dürfen sie verkündigen. Und das möchten wir auch heute an diesem Tag wieder tun. Halleluja. So, beten und fasten und danken, ein Geschenk Gottes. Darum soll es heute in der Predigt gehen. Und in Psalm 50, Vers 23 lesen wir, wer Dank opfert. Also das macht ja auch deutlich, dass der Dank auch manchmal ein Opfer ist. Dass das nicht automatisch immer so in uns drin ist, ach so von Herzen dankbar zu sein, sondern manchmal... Genau, jetzt muss ich gerade gucken, wo ist denn das hier, wo kriege ich denn das jetzt weg? Timer? Ne? Wecker? Ah ja, hier der Wecker, jetzt ist er aus. Ne? Ja, ich erkläre gleich, einen Moment. Habe ich mit Absicht angelassen. Jeden Tag um 10.02 Uhr will ich zu Gott kommen und ihm sagen, Herr, sende Arbeiter. Da ist eine Ernte, die eingebracht werden muss. Nicht, weil wir nur einen Mann auf der Bühne haben und dringend neue Musiker brauchen. Es geht um das Königreich Gottes. Es geht um Seelen von Menschen, die sonst auf ewig verloren sind. Und in allen Belangen und in allen Bereichen, und nicht nur die City Church, sondern alle Kirchen, egal welcher Couleur, brauchen Menschen, die bereit sind, in die Ernte zu gehen. Wir stehen einen Moment auf und ich bete um diese Arbeiter. Lukas 10, Vers 2, deswegen 10 Uhr 2. Ne? Lieber Herr Jesus, wir sind hier als Kirche vor dir. Und wir spüren auch die Last des Auftrages und die Last der Verlorenheit der Menschen in dieser Welt, die sich selbst und ihre Grundlagen zerstören. Wir beten um Erbarmen für diese Welt und wir beten, dass du deine Kirche neu mobilisierst, sich aufzumachen und mutig zu sein, deinen Namen zu bekennen, wo immer wir sind. Und Gelegenheiten, die du uns schenkst, wie Marco uns erzählt hat, dass wir solche Gelegenheiten auch nutzen und sie nicht einfach verstreichen lassen. Danke, dass du Gebete hörst. Amen. 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 Gerne dürft ihr Platz nehmen. Also beim Dankopfern sind wir stehen geblieben. Das ist manchmal nicht so leicht, vor allem wenn man nicht das Gefühl hat, dass es alles irgendwie so rund läuft, ja, oder dass Dinge auch in der politischen Welt passieren, wo ich gefühlt nicht dankbar bin. Ja? Und manch anderem geht es vielleicht ja auch so. Ja? Wer Dank opfert, ehrt mich und wählt den Weg, auf dem ich in Gottes Heil, Gottes Hilfe schauen lasse. Das heißt, das Danken bringt mich auf die Spur Gottes, wo er mich hinführt, Dinge zu erleben, die ich sonst nicht erleben würde. Also allein schon deswegen ist Danken ein Geschenk Gottes. Das ist jetzt eine seltsame Folie. Was bedeuten diese Zahlen? Ihr müsst nicht raten, ich werde es euch erklären. Die 891 steht dafür, dass der Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden seit der letzten Bundeskonferenz, jetzt in der vergangenen Woche, 891 Gemeinden in ganz Deutschland zählt. Und 359 dieser Gemeinden sind nicht deutschsprachige Gemeinden. Das ist echt der Hammer. Integration pur wird hier gelebt und in Umsetzung gebracht. 222 dieser Gemeinden sind afrikanische Gemeinden. Die Afrikaner sind richtig unterwegs, ihr Volk und ihre Menschen, die hier nach Deutschland kommen, mit dem Evangelium zu erreichen. Da können wir uns ein bisschen was abschneiden davon. Und die 1100, das sind, glaube ich, ein bisschen mehr, ich wusste die Zahl nicht mehr so genau, 1100 und darüber ordinierte Pastoren und Pastorinnen. Also es sind in der Zwischenzeit tatsächlich schon 17% im BFP Frauen, die als Pastoren tätig sind. Jede Woche werden 1200 Gottesdienste vom BFP in Deutschland gefeiert. 65.000 Gemeindemitglieder hat der BFP in der Zwischenzeit und das bedeutet, dass es 20.000 mehr sind als noch vor 10 Jahren. Also es hat sich etwas bewegt in unserem Land. Natürlich bei 65.000, dann wissen wir, da haben wir noch jede Menge Luft nach oben, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Aber für das, was wir da haben, schon zu danken und zu sagen, Gott, du hast Menschen inspiriert, motiviert, Gemeinden zu gründen, Standorte zu gründen. Ich glaube, die Kirche in Wuppertal hat wie viele Kleingruppen? 140 Kleingruppen, ja, 140 Kleingruppen in einer Gemeinde, ja, da bewegt sich etwas, da tut sich etwas und Gott will unser Land segnen. Und wir hatten einen wunderbaren Gastsprecher auch auf der Bundeskonferenz, Jeffrey, der Nachnamen weiß ich nicht mehr, er kommt aus Indonesien und er hat eine Gemeinde gegründet in Indonesien vor 23 Jahren. Und in diesen 23 Jahren hat er 3 Gemeindehäuser gebaut. Ja, und das letzte Gemeindehaus hat jetzt 3.500 Plätze und hat 8,7 Millionen Euro gekostet, ohne einen Cent Kredit aufzunehmen. Das ist Versorgung Gottes pur. Denn was der Herr anschafft, das bezahlt er auch. Das müssen wir mal in unseren Kopf auch reinkriegen. Ich komme da später noch einmal kurz drauf zurück. Zurück von den großen Dimensionen einer Bundeskonferenz, zurück in die alltäglichen Kleinigkeiten unseres alltäglichen Lebens. Wofür bin ich denn dankbar? Ich bin überaus dankbar für meine wunderbare Ehefrau, die Gott mir geschenkt hat, die seit 33 Jahren an meiner Seite ist und mich niemals aufgegeben hat. Ich bin so dankbar für 3 wunderbare Kinder, die Gott uns geschenkt hat. Eine wunderbare Schwiegertochter und 2 Enkelsöhne dürfen wir haben. Und ich bin so dankbar für Gottes wunderbare Versorgung. Ich könnte auch jetzt 30 Geschichten erzählen, was wir alles im Laufe dieser Jahre erlebt haben, wie Gott uns insbesondere auch mit Finanzen als Familie versorgt hat. Ich bin so dankbar, ich bin jetzt seit 40 Jahren mit Jesus unterwegs und durfte in den unterschiedlichsten Kirchen mitentwickeln und gestalten, was Gott bewegen möchte. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar für das, was sich in den letzten Jahren hier bei uns in der City Church entwickelt hat. Ich bin sehr, sehr dankbar für unsere Gemeindeleitung, die sich stets die Einheit, den Zusammenhalt und den Respekt untereinander aufrechterhalten hat, sich das niemals hat rauben lassen, weil ich höre so viele andere Geschichten. Dann kann ich einfach nur sagen, Gott, danke für unser Team, danke für die Leute, die mit Herzblut dabei sind, mit uns zusammen Reich Gottes zu bauen. Ich bin so dankbar für meinen Vorgänger Hans Beetsch, der die Gemeinde 37 Jahre lang ehrenamtlich gebaut hat. Ich durfte mich ins gemachte Nest setzen und er hat voller Glauben mir die Pastorenstelle übergeben und hat mir nie in die Suppe gespuckt, sondern mich immer ermutigt und gestärkt. Und ich durfte es ihm gleich tun. Und ich durfte es ihm gleich tun und durfte die Hauptverantwortung an den Daniel übergeben und ich bin schon jetzt gespannt, an wen er sie mal übergeben wird. Und das wird reibungslos laufen, weil wir eine Kultur gelernt haben, wo wir nicht an irgendwelchen Postengeschacher kleben und irgendwelche Machtansprüche hegen, sondern wirklich darauf aus sind, dass andere gefördert werden, dass andere freigesetzt werden für die Berufung und den Dienst, den Gott in ihr Leben gelegt hat. Ich bin so dankbar für all die Leiter, die Mitarbeiter, die Gruppen und alles, was es hier in der City Church gegeben hat, seit 66 Jahren. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Da geht es erst richtig los, auch hier in der City Church. 66 Jahre Reich Gottes bauen. Ich bin so gespannt, was Gott noch alles tun wird. Es gibt so viel Grund, Gott zu danken. Wohnraum, Trinkwasser, Kleidung, Nahrung und oft viel mehr Luxus, als wir eigentlich brauchen. Ja? Und wir sie trotzdem haben. Danke doch mal Gott für deinen Teamleiter. Danke doch mal Gott für deinen Kleingruppenleiter, für deinen Bereichsleiter. Danke doch mal Gott für deine Pastoren, die er hier in die Kirche hineingestellt hat. Danke doch Gott für die Räume, die wir haben und danke ihm, dass sie zu klein geworden sind. Dass wir mehr Raum brauchen, um mehr Menschen erreichen zu können. Wie schnell vergessen wir manchmal all das Gute, das wir haben und sehen ständig die Dinge, die wir nicht haben oder die nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen. Manchmal sehen wir das Haar in der Suppe und vergessen, dass wir eine Suppe haben, ja? Die wir essen können und an der wir uns sättigen können. Also ich rede ja lieber von dem Haar auf dem Steak, ne? Wie von dem Haar in der Suppe, ja. Und dann danke ich Gott für das Steak und das Haar, das tun wir einfach weg. Ja. Vor allem danken wir unserem Gott für seinen Sohn Jesus Christus, unseren Erlöser. Ich bin so dankbar für meine Vergebung, dass meine Schuld und meine Sünde ein für alle Mal vergeben sind. Ich bin so dankbar für seine Treue jeden Tag über all die Jahre, für seine Liebe, für seine Geduld mit mir. Diese unendliche Geduld. Also manchmal kann ich mich selbst nicht ertragen, ja, und verliere die Geduld mit mir selbst, aber Gott verliert die Geduld mit mir nicht. Ich bin so dankbar, dass er den Weg für mich bis an das Kreuz gegangen ist, um mich zu erretten, um mir ein neues Leben zu geben, um mir eine neue Chance zu geben, ein anderes Leben zu haben, das in die Ewigkeit mündet, das sich nicht begrenzt auf die paar Jahrzehnte hier auf Erden. Und diese großartige Tatsache werden wir heute auch im Abendmahl feiern. Ich bin so dankbar für den Heiligen Geist, der in meinem Herzen wohnt, für die Gaben, die er austeilt, die wir kennenlernen dürfen, die wir schätzen lernen dürfen, die wir lernen dürfen, auch anzuwenden. Dankbarkeit ausdrücken zu können, ist ein Geschenk Gottes. Und es hat diese Verheißung, dass es den Weg darstellt, auf dem Gott uns seine Hilfe und sein Heil sehen lassen wird. Die Missmutigen und Nörgler und Stänkerer, die übersehen Gottes Gnade und Gottes Geschenke, weil sie nur mit sich selbst beschäftigt sind. Warum ist denn Dankbarkeit ein so wichtiges Geschenk Gottes? Darum. Dankbarkeit befreit vom Anspruchsdenken. Sind wir hier nicht so oft unterwegs? Ich habe Anspruch auf dieses oder auf jenes. Wisst ihr, was ich mal erlebt habe? Das war nicht hier in der City Church, keine Angst. Das war in einer anderen Gemeinde. Kommt ein Mensch, das war am Vormittag, wir waren eine relativ große Mannschaft in der Skala, ich glaube 7 Zivildienstleistende, 2 Pastoren und Sekretär und Sekretärin und was wir da alles hatten. Ja. Und er kommt da rein, geht in die Küche, bedient sich am Kühlschrank und tut so, als wäre zu Hause. Und ich frage ihn, was er denn da machen würde. Ja, er würde ja schließlich den Zehnten geben. Dann hätte er auch Anspruch darauf, sich hier zu bedienen. Ja, dann habe ich ihm gesagt, nun kannst du deinen Zehnten gerne behalten. Ne? Wir geben nicht, wir bezahlen Gott nicht. Und schon gar nicht die Kirche, um auf irgendetwas Anspruch zu haben. Du darfst dein Geld gerne behalten, wenn du mit Anspruchsdenken kommst. Dann musst du Leute manchmal auf den Putz setzen. Wir haben darauf keinen Anspruch. Alles, was wir sind und haben, haben wir nicht, weil wir so tolle Hechte sind, sondern das haben wir, weil Gott gnädig ist, weil Gott gütig ist, weil er voller Erbarmen ist, weil er ein Gott des Wohlwollens ist, weil er ein Schenker ist und uns Menschen Gutes tun möchte, überfließend im Übermaß, mehr als du jemals brauchst. alles, was Gott gibt, ist immer ein Geschenk. Und wohl dem, der das Geschenk der Dankbarkeit ergreift, auf sich wirken lässt, es in die Umsetzung bringt. Denn Dankbarkeit und die Entscheidung, Gott bewusst zu danken, ist ein befreiendes und ein schönes Gefühl. Dankbarkeit ist ein schönes Gefühl. Es verändert meine Perspektive, meinen Blick auf die Dinge, sie zu sehen aus der Perspektive Gottes, zu betrachten, denn bei ihm sind ja alle Dinge möglich. Und natürlich feiern wir heute auch Erntedank. Wir danken bewusst für die Ernte, die Gott uns auch in diesem Jahr geschenkt hat. Obwohl wir eine ziemlich trockene Phase im Sommer hatten, gab es dennoch viele gute Bereiche, wo wir gute Ernten haben konnten. Ich war ganz überrascht, dass unser Apfelbaum so eine große Ernte abgeworfen hat. Und obwohl wir ihn noch nicht mal beschnitten haben, ja, das ist ein wildwüchsiges Teil, da siehst du nicht mehr durch, vor lauter Ästen und Blättern, da sind die Äste schon runtergebrochen, weil da so viele Äpfel dran gehangen sind. Und fast kein einziger Apfel war wurmstichig. Einfach etwas Wunderbares, herrliche Elsteräpfel mit Apfelkuchen machen. Wow, einfach etwas Wunderbares. Saat und Ernte, das ist etwas, was dem überströmenden und überfließenden Wesen Gottes entspricht. Es zeigt seine Liebe, seine Güte, sein Wohlwollen, uns mit allem zu versorgen, was wir für unser Leben benötigen. Er hat gesagt, es soll nie mehr aufhören, Saat und Ernte, Hitze und Kälte, Sommer und Winter. Es sind göttliche Gesetze. Und wisst ihr was? Ich fange jetzt an, Gott zu danken für Segnungen, für Wunder, für Führungen, für mächtige Taten Gottes, die ich jetzt mit meinem natürlichen Auge noch nicht sehe. Ich lebe im Glauben und nicht im Schauen, wie der Apostel Paulus sagt. Und die Steilvorlage für diesen Gedankengang gibt mir eine Geschichte aus dem Johannesevangelium Kapitel 6, als Jesus 5000 Menschen, und wahrscheinlich waren es ja viel mehr als 5000, weil nur die Männer gezählt wurden, dann waren wahrscheinlich nochmal 3.000, 4.000 Frauen und ich weiß nicht, noch viel mehr Kinder dabei. Wahrscheinlich waren es weit über 10.000 Menschen, die da zusammen gewesen sind. Und wie Jesus auf übernatürliche Weise diese Leute versorgt mit lediglich 5 Broten und 2 Fischen. Ja? Also die hatten ja nicht solche großen Brotlaibe, sondern es waren so Fladen. Und wie groß die waren, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er mit 5 solchen Broten und 2 Fischen Zehntausende von Leuten versorgt und ihnen zu essen zu geben. Ich lese die Geschichte mal in einem Stück aus Johannes Kapitel 6, die Verse 1 bis 13. Dort heißt es, einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa, auch See von Tiberias genannt. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen, Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete, selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich auf etwa 5000, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür. Da ist der Weg, wo er seine Hilfe zeigt. Er dankte Gott dafür und ließ sie unter der Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso und jeder aß, so viel er wollte. Und als die Leute satt waren, als alle satt waren, alle, von 5 Broten und 2 Fischen, als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten, und füllten 12 Körbe damit. 12 Körbe mit übrig gebliebenen, also Gott, ein Gott des Überflusses. Ich versuche mal so ein wenig in die einzelnen Verse reinzugehen. Große Menschenmengen folgten ihm. Ich träume davon, im Glauben danke ich Gott, obwohl wir es noch nicht sehen, dass in Ingolstadt und in der ganzen Umgebung hinaus große Menschenmengen Jesus folgen werden. Warum? Weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Die Menschen brauchen etwas, was sie sehen können. Die Menschen wollen gar nicht wissen, was du und ich, was wir glauben. Die wollen sehen, was wir glauben. Sie sollen in ihrem Leben mit unserem Glauben in Berührung kommen, dass sichtbar wird die Herrlichkeit Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes. Sie sollen sehen, was Jesus an den Kranken tut. Und ich spreche bei weitem nicht nur von Menschen, die körperlich krank sind, vor allem die Menschen, die im Geiste krank sind, die von ihren Sünden zerstört werden und niedergedrückt und niedergebeugt und fertig gemacht werden. Ihnen will er dienen und sie wieder aufrichten und ihnen neues Leben geben. Menschen sollen sehen, wie andere Menschen durch die Kraft des Evangeliums eine solche Lebensveränderung erfahren, dass sie Christus nicht mehr wegleugnen können. Ein lebendiges Zeichen und Beispiel für eine verlorene Welt. In Vers 5 heißt es dann, als Jesus die Menschenmenge sah. Jesus sieht die Menschen. Und er sieht sie immer aus einer anderen Perspektive wie wir. Und er fragt dann den Philippus, wo kriegen wir Brot her? Wo sollen wir das kaufen? Wo sollen wir so viel Brot herkriegen, dass alle Menschen was zu essen bekommen? Und hier sehen wir den Fokus von Jesus, dass die Versorgung und der Dienst an den Menschen für ihn von entscheidender Bedeutung war. Philippus hatte eine völlig andere Perspektive, denn er antwortete etwas anderes. Und hier merken wir, wohl hat der Philippus die Prüfung nicht ganz bestanden. Ja? Er wollte ihn auf die Probe stellen, weil er selbst genau wusste, was er tun wollte. Ne? Und wir lesen dann in Vers 7, Philippus entgegnete selbst für 200 Denare, man bedenke, ein Denar war ein Tageslohn, damals in Israel, das heißt 200 Arbeitstage. Heute aus unserer Perspektive ist das fast ein ganzes Arbeitsjahr. Ja, ein Jahresgehalt, wenn du so willst. Ja. Für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jeden auch nur ein kleines Stück zu geben. Mal abgesehen davon, wo gibt es denn eine Bäckerei, die an einem Tag Brot auslegen kann für ein ganzes Jahr? Ja. Ja, da brauchst du viele Bäckereien, die nebeneinander stehen und die das Brot herstellen. Mit anderen Worten sagt hier der Philippus zu Jesus, was du hier willst, das ist nicht möglich. Es gibt nirgendwo so viel Brot, geschweige denn, dass wir das Geld hätten, das bezahlen zu können. Aber Philippus beantwortet eine Frage, die Jesus nicht gestellt hat. Er hat nicht danach gefragt, was das kostet, sondern er hat gefragt, wo wir es herkriegen. Und das ist ein großer Unterschied. Ja? Wir haben von dem Jeffrey gelernt, die Bibel wieder neu zu entdecken und Geschichten, die wir schon lange kennen. Mir ist das vorher nie aufgefallen, weil ich genauso gedacht habe wie der Philippus. Ich mich gefragt habe, okay, wer soll denn das Familienzentrum bezahlen? Ja? Keine Bank der Welt gibt uns, was weiß ich, 7 oder 8 oder noch mehr Millionen Euro für die paar Penunzen, die wir hier so einnehmen. Ja? Keine Bank der Welt gibt dir das. Da brauchst du echt einen richtig fetten Bürgen, dass du das kriegen könntest. Ja? Aber wir haben einen Bürgen und der sitzt ja auf dem Thron im Himmel. Ja? Und dem gehört alles Gold und dem gehört alles Silber. Und er bezahlt, was er anschafft. Und wenn er sagt, dass wir ein Familienzentrum haben, dann wird er es auch bezahlen. Er wird Menschen inspirieren und befeuern, dass sie ihre Finanzen bringen. Er wird Menschen inspirieren, dass sie sich aufmachen, Gott zu dienen, sich mit einzubringen, damit das Reich Gottes vorangetrieben wird. Jesus interessieren die Kosten nicht, ihn interessieren die Menschen. Und diese Perspektive müssen wir neu gewinnen. Es geht nicht um Geld, sondern es geht um Menschen. Es geht um die Ehre Gottes, es geht um sein Königreich, es geht darum, dass der Himmel bevölkert wird und dass die Hölle geplündert wird. Darum geht es im Evangelium. Und die Antwort ist einfach. Wer Dank opfert, nicht wer Geld opfert, sondern wer Dank opfert, der hat mich, der wählt den richtigen Weg, dass ich ihm zeige, die Hilfe Gottes, das Heil Gottes. Aber die Geschichte geht ja dann auch weiter. Dann kommt ja der Andreas, ne? Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon? Haben wir nicht gefühlt 5 Brote und 2 Fische für eine Stadt mit 140.000 Einwohnern, für eine Region, ich weiß nicht, wie viele hier leben, Reinhard weiß vielleicht die Einwohnerzahlen der ganzen Region mehr, vielleicht 500.000 hier in der Umgebung. Wo sollen wir Brot kaufen? Wo kriegen wir das Brot her? Das Brot ist das Evangelium. Das Brot ist das Wort Gottes. Das Brot ist es, das Jesus den Menschen geben wird. Und er gesagt hat, der Mensch erlebt nicht von Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Wir nähren uns heute hier an diesem Tag vom Wort Gottes und wir werden dick und rund und satt im Geist. Ja, ja. Und wenn wir dann aber auf unseren Stühlen sitzen bleiben, dann kriegen wir irgendwann so einen Frontspoiler hier. Ja, und das ist nicht gut, einen geistlichen Frontspoiler zu entwickeln. Ja? Nein, es geht darum, dass wir die Energie, die wir durch das Wort Gottes bekommen, dass wir die auch wieder verbrennen. Ja? Verbrennen tut man im Körper, wenn man sich bewegt. Ja? Joggen und ich weiß nicht, was man alles machen kann, um überflüssige Energie auch zu verbrennen, damit sie wieder aus unserem Körper rauskommt und wir gesund und wir fit bleiben. Und ich glaube, wir können geistlich nur gesund bleiben, wenn wir weitergeben, was Gott uns geschenkt hat. Egal in welchem Bereich. Ob es im Bereich ist, Christus zu bekennen vor den Menschen, ob es im Bereich von Musik ist, von Kinderdienen, egal was wir tun, dass wir geistlich verbrennen, was Gott uns gegeben hat, zum Wohl für andere Menschen. Und genau das macht dann uns ja Jesus vor mit diesem Geheimnis des Dankes. Macht nicht mehr, was ich sag. Hängt fest. Ah ja, danke. Ja, ne? Also Jesus nahm die Brote und er dankte Gott. Er dankte für das, was da war. Und ich kann mir vorstellen, dass er Gott dankte für das, was er daraus machen würde. Ich danke Gott für das, was er aus deinem Leben machen wird. Ich danke Gott für das, was er aus dieser City Church machen wird. Ich danke Gott für das, was er aus dieser Stadt und aus dieser ganzen Region machen wird. Ich danke Gott für die Leben, die er verändern wird. Und wir teilen das Brot Gottes, sein Wort aus, wo immer es nur möglich ist. Und Jesus wird es vermehren. Was Gott anschafft, das bezahlt er auch. Das war so interessant von diesem Jeffrey. Als er angefangen hat, die Gemeinde zu gründen, wollte er eine Kollekte sammeln. Wie man das so macht als Gemeinde, man sammelt Kollekten. Und Gott spricht zu ihm, du sammelst keine Kollekten. Du wirst mir vertrauen. Und das musste er dann lernen, ja. Gott zu vertrauen, keine Körbchen rumwandern lassen. Das heißt jetzt nicht, dass wir das ab sofort nicht so machen. Ja? Versteht mich nicht, bitte falsch. Ja? Jede Gemeinde muss ihren Weg, ihren individuellen Weg und Führung Gottes erleben. Aber ihm war es so, ohne bewusst zu sammeln, hat Gott die Menschen gebracht, dass sie geben. Wir werden in manchen einen Standort gründen. weil wir glauben, dass Gott durch uns dort den Menschen mit dem Brot, mit dem Evangelium dienen möchte. Und dass er auch an diesem Ort ein großes Volk hat. Wir werden dieses Familienzentrum haben und wir werden mindestens 1500 Menschen geistlich, seelisch und körperlich betreuen dort. Und die Frage, die sich uns natürlich immer stellt, ist, ja, was kostet das und wer bezahlt das und wer wird die ganze Arbeit machen und woher kommen die Mitarbeiter? Gott wird für alles sorgen. Was er anschafft, das wird er auch bezahlen. Er wird sich um alles kümmern, was notwendig ist. Lasst uns gemeinsam Gott vertrauen, dass alles da sein wird, was nötig ist. Und auch die Spannung zu ertragen, dass manchmal Dinge einfach überhaupt nicht abgedeckt werden können. Und Gott uns auf die Probe stellt und sagt, vertrauen wir ihm, dass er diese 5 Brote und die 2 Fische, die wir haben, nehmen wird und sie so vermehren wird, dass Hunderttausende von Menschen gespeist werden können damit. Einfach ihm zu vertrauen. Alle Reichtümer und Schätze dieser Welt, sie gehören Gott, er hat sie erschaffen. Und ich denke in diesem Zusammenhang an Israel und die Stiftshütte. Wir lesen im Alten Testament, was hatten die Israeliten noch vom Leben zu erwarten als Sklaven. Und sie zogen aus und sie wanderten 40 Jahre durch die Wüste. Und was war ihre einzige Sorge? Wo kriegen wir Essen und Trinken her? Ja, und Gott sah das sehr wohl und er versorgte sie auch. Aber er machte dann trotzdem noch was völlig anderes und sagt, hey, ihr habt so viele Schätze, Gold und Silber, kostbare Stoffe, Hölzer, alles Mögliche, habt ihr von den Ägyptern mitgenommen. Behaltet es nicht für euch selbst. Baut mir ein Haus mitten in der Wüste, einen tragbaren Tempel Gottes, eine tragbare Kirche, könnten wir vielleicht auch sagen. Baut das mir, tragt alles zusammen. Und so inspirierte Gott die Menschen für diesen Traum, ein Haus Gottes in der Wüste zu haben. Alles, was sie hatten, gaben sie dem Mose und den Arbeitern, die Gott auch inspirierte, dass sie mitbauten. Allerlei Leute, die Gott künstlerisch begabt hat, bauten eine kunstvolle Stiftshütte, einen kunstvollen Tempel mitten in der Wüste. Er inspirierte die Menschen auf einzigartige Weise, sich einzubringen und zu geben. Und Mose musste irgendwann mal sagen, Leute, bitte spendet nichts mehr. Ach, das wäre so schön, ne? Euch sagen zu können, bitte spendet nichts mehr. Wir haben so viel Kohle, dass wir nicht wissen, wohin damit. Ja? Aber ich glaube, wir werden weiterhin noch auf die Probe gestellt. Wie weit bin ich bereit, Schritte des Glaubens zu gehen, auch Finanzen loszulassen, um des Reiches Gottes willen, vielleicht auf manch persönlichen Luxus bewusst zu verzichten und zu sagen, ich investiere das in das Reich Gottes hinein, damit Gottes Haus in dieser Stadt gebaut werden kann. Danken ist ein Geschenk Gottes. Da ist der Weg, Gottes Hilfe zu erleben. Hier beweisen wir unser Vertrauen zu ihm. Ich danke ihm für etwas, das ich noch nicht mit meinen natürlichen Augen sehen kann. Und ich lade euch ein, vielleicht stehen wir an dieser Stelle mal auf. Stell dir das mal vor, wenn du magst, kannst du auch deine Augen dazu zumachen. Jeder von uns hat ein Mindestmaß an Fantasie und Vorstellungskraft. Lass es doch mal vor deinem inneren Auge aufleben. Stelle dir ein Familienzentrum vor, das voll ist mit Menschen, in dem es wuselt wie in einem Ameisenhaufen, in dem das Leben Gottes pulsiert, wo Menschen Gott erleben, wo Menschen Freunde finden, wo Menschen ihre Berufung leben und wo wir gemeinsam diese verlorene Welt erreichen. Wo Menschen mit ihren Begabungen und Talenten dienen. Und das Gebäude ist schön. Stelle es dir vor in deinem Geist, in deiner Fantasie, vor deinem inneren Auge. Vertraue Gott, dass er uns alle gebrauchen möchte, um das Wirklichkeit werden zu lassen. Du kannst ein Teil werden der großartigen Pläne Gottes. Jesus ruft dich und er sagt dir, folge mir nach und ich werde dich zum Menschenfischer machen. Dich, der du denkst, ich kann das niemals. Ja, genau dich will er zum Menschenfischer machen. all das ist geschehen und möglich geworden, weil Jesus sein Leben gab. Sonst würden wir alle mit Sack und Pack, mit allen unseren Sünden sterben und ewig verloren und getrennt sein von Gott. Aber Jesus ist den Weg für uns gegangen. Und das ist auch der Grund, warum wir Abendmahl feiern. Im Abendmahl sagen wir: Danke Gott. Danke Gott für Jesus, deinen Sohn. Danke für Errettung, für Erlösung, für Vergebung, für Versöhnung. Danke für neues Leben. Und wir sind eingeladen, die wir das glauben, an diesem Abendmahl teilzuhaben. Im Abendmahl sage ich: Ja, Jesus, ich folge dir nach. Ich steige ein in den Bund, den du gestiftet hast. Ich nehme das ernst. Ich will die Vergebung meiner Sünden neu annehmen für mich, dass du es für mich getan hast und mich damit beschenkst. Und wenn du Jesus nicht nachfolgen möchtest, dann macht es auch keinen Sinn, das Abendmahl zu nehmen. Dann ist es nur eine christlich fromme Tradition, Religion und nicht mehr. Aber wir nehmen das Abendmahl nicht, weil man das so macht, sondern wir nehmen das Abendmahl, weil wir Ja zu Jesus sagen. Weil wir Ja zu seinen Geboten sagen. Weil wir Ja zum Evangelium sagen. Weil wir Ja zu seinem Wort sagen. Weil wir Ja zu ihm sagen. Und ich lade dich ein, diese Entscheidung zu treffen. Ist heute jemand hier, der bewusst Ja zu Jesus sagen möchte? Hey, lass mich es sehen, indem du deine Hand nach oben streckst. Ist da heute jemand hier? Denk darüber nach. Denk darüber nach. Was zählt wirklich im Leben? Alles, was du bist und hast, bleibt hier. Nackt sind wir geboren worden und nackt werden wir wieder gehen. Mein Haus, mein Auto, mein Geld und was ich sonst so habe, es bleibt alles da. Das kann ich nirgendwohin mitnehmen. Aber das, was Gott durch mich wirken möchte und gewirkt hat, wird im Himmel als Reichtum wiedergefunden werden. Unschätzbarer Reichtum. Am Livestream, ich lade dich ein, dein Herz für Jesus zu öffnen und bewusst am Abendmahl teilzunehmen und mit dem Abendmahl Ja zu Jesus sagen. Wir machen das wieder so, dass wir das Brot austeilen, dann warten wir, bis alle etwas haben und dann werden wir es gemeinsam zu uns nehmen.